Sie auf, hören Sie meine Stimme? Ja, das hätten wir doch schon vorher haben können, oder? Nicht wahr?
Hört man das Gluckern der Flasche und so weiter? Hört man das, wenn ich so aha mache? Hört man das Gluckern? Ja? Dankeschön. Hört man auch das, was Sie sagen? Hört man auch das, was Sie sagen? Wird das aufgenommen? Ja? Dankeschön. Das nehmen Sie auf, ne? Was geht schlecht?
Das Gegensprechen ist ein bisschen arg leise.
Da muss, können Sie nicht lauter machen? Kann man das hören, was Sie sagen?
Ach, das hört man gut.
Ja,
ja, jetzt ist gut.
Muss ich laut sprechen?
Nein, überhaupt nicht.
Ich komme mir immer so vor, ich muss so laut sprechen, weil Sie so weit weg sitzen. So, jetzt geht's los, ne? Mir fällt gar nichts ein heute Morgen. Ich bitte um Verzeihung, mir fällt gar nichts ein. Auf Wiedersehen. Können Sie das Licht jetzt nicht ausmachen hier? Da war ich doch sehr froh drüber. Dankeschön. Ich kann also ganz leise sprechen, dann hören Sie mich, ja? Ich kann ganz leise sprechen, ja, dann hören Sie mich. Wenn Sie was sagen, wird es auch aufgenommen, nicht wahr? Herr Villinger, wenn Sie was sagen, wird es auch aufgenommen, nicht? Aber machen Sie bitte keine technischen Kniffe, nicht? Ich würde darum bitten, das so trocken wie möglich aufzunehmen, ja? Wie bitte?
Wenn wir Lust hätten, können wir das dann auch hinterher
machen. Ich bitte Sie darum, nicht zu tun. Ich bin mal in einem Studio gewesen, haben die Hall reingemacht. Darf ich darum bitten, alles wegzulassen?
Ja, das jetzt mal Radiokunst zu hören. Das waren jetzt drei Minuten von 45 Minuten der Radiosonate von Dieter Roth, aufgenommen im Südwestfunk 1978. Dann sind wir jetzt direkt auch im Thema dessen. Dieter Roth ist ein bildender Künstler. Ich bin Kunsthistoriker und Sie wissen also, was jetzt kommt. Ich werde es also von der Kunstwissenschaft aufziehen, werde vielleicht auch anknüpfen, indirekt ein bisschen auf das, was Heidi Grundmann gesagt hat. Die Radiokunst ist bei uns immer mehr zum Thema geworden, insofern sie immer wieder in Ausstellungen beteiligt war. Bei Künstlern, bei Dieter Roth, eine Ausstellung natürlich auch das, was er mit dem Radio gearbeitet hat. Und so basieren darauf meine Ausführungen. Und ich soll heute hier ein unser Projekt vorstellen. Das ist ein Forschungsprojekt, das sich im medialen Sinne mit dem Sammeln, Archivieren, zugänglich machen und Erschließen von Radiokunst widmet. Ich werde sowohl auf die Prämissen, Zielsetzungen, die Problematik der Zugänglichkeit eingehen und vielleicht auch kurz auf die Medienentwicklung im Kontext der bildenden Kunst und ihrer gesellschaftlichen interdisziplinären Verankerung. Die kunstwissenschaftlichen, medientheoretischen und radiotheoretischen Bezüge werde ich kurz streifen. Wenn die Zeit zu eng wird, vielleicht auch unterschlagen. Das wird sich zeigen. Und in diesem Kontext entsteht zurzeit ein Archiv für Radiokunst, das dann auch hier im Zentrum meiner Ausführungen steht. Radiokunst ist natürlich das, was wir heute auch schon gehört haben, sehr weitreichend oder kann sehr vielfältig auch gesehen werden. Ich möchte hier ganz kurz umreißen, auf welchen Fokus auf die Radiokunst, also welcher Fokus der Radiokunst diesem Projekt hier von uns zugrunde liegt und nach welchen Kriterien sich unser Archivbestand zusammensetzt. Er orientiert sich natürlich am Profil des Studienzentrums für Künstlerpublikation am Neuen Museum Weserburg-Bremen, in dem international alle Formen von vervielfältigter, multiplizierter und veröffentlichter Kunst seit den 1960er Jahren gesammelt werden. Insofern das Radio zur Veröffentlichung mit der gleichen Teilhabe an verschiedenen Orten bestimmt ist, sind die Werke, die die Künstler für das Radio entwickelten, gleichermaßen den Künstlerpublikationen zuzuordnen. Und als gemeinsames Kriterium könnte man unter anderem gelten lassen, dass Massenmedien als Mittel der Demokratisierung des Zugangs zu Kunst eingesetzt wird. Das ist immer das, was gerade von den Künstlern seit den 60er Jahren ganz wichtig hervorgehoben wird. Radiokunst, wie gesagt, als Begriff natürlich auch problematisch, da es die Radiokunst nicht gibt. Sie kam vom Hörspiel bis zur digitalen Musik, von Werken von bildenden Künstlern bis hin zu Werken von Soundartisten, fast alles umfassen. Mit Bezug auf das Profil des Studienzentrums für Künstlerpublikationen und zur Eingrenzung auch dieses gesamten oder fast schon unüberschaubaren Bereichs der Radiokunst haben wir zwei Prämissen festgelegt. Das eine ist die Beschränkung auf gesendetes bzw. zur Sendung bestimmtes Material. Das heißt, dass wir im direkten Falle auf Radioinstallationen, die verstärkt auch immer der Medienkunst zuzuordnen sind, in der Forschung erst einmal verzichten werden. Das heißt, sie sind ausgeklammert in gewisser Weise. Wenn diese Installationen, wie es heute sehr häufig vorkommt, auch senden oder von Ausstellungen wieder heraus gesendet wird, dann ist dieses gesendete Material natürlich wieder Bestandteil des Archivs. Der Schwerpunkt liegt auf Werken bildender Künstlerinnen und Künstler, die mit dem Radio arbeiten. Einbezogen sind in dem Fall auch Literaten, Musiker, wenn sie interdisziplinär arbeiten. Das lässt sich nie genau abgrenzen. Soundartisten oder Musiker, die sich zum Beispiel ausschließlich der digitalen Musik widmen, haben wir da erstmal hinten angestellt. Der Forschungsschwerpunkt liegt folglich auf einer Radiokunst, die sich in einem künstlerisch interdisziplinären Zwischenbereich der bildenden Kunst, der experimentellen Literatur und der neuen Musik bewegt. Dabei unterscheiden wir zwei Wertigkeiten, um radiophone Werke einzuordnen. Ergänzend wird der sekundäre, das heißt sich selbst reflektierende und theoretisierende Kunst, Radiokunstbereich aufgrund, ich sage mal, einer bestimmten Einmaligkeit in das Projekt einbezogen. Das heißt, in erster Stelle sind das natürlich Werke, die die Künstler für das Senden über Radio konzipiert haben und die das Medium reflektieren, also so wie wir das jetzt bei Dieter Roth gehört haben. Dabei definieren Künstler den Radioraum durchaus unterschiedlich. Diese Sendungen waren überwiegend live und unvorhersehbar. Dieter Roth wusste am Anfang selber nicht, was ganz zum Schluss dabei herauskam. Das heißt Radio von Künstlern im ursprünglichsten Sinne. Diese Unkontrollierbarkeit unterscheidet die Radiokunst auch von der Soundart. Radio und Kunst umfasst in diesem Sinne Soundperformances, Aktionen oder Konzerte, zum Teil auch Diskussionen unter Künstlern, Hörspiele, Satellitenklangskulpturen, aber auch Klang- und Geräuschkompositionen. Akustische Kunst oder Soundart rechnen wir so einem zweiten Bereich zu, im Sinne auf der Grenze von Kunst, Musik und Literatur. Denn potenziell eignet sich jedes Werk der Soundart dazu, über den Äther gesendet zu werden. Das Radio spielt zum Beispiel für die Verbreitung der Soundart eine ganz wesentliche Rolle, da es die Möglichkeit bot, ein größeres Publikum zu erreichen, die Werke zu verbreiten und bekannt zu machen. Also gerade auch im Bereich der konkreten Poesie oder der Lautpoesie spielte sich die ganze Arbeit eigentlich im Rundfunk ab. Insofern wurde für die Lautpoesie und die akustische Poesie das Radio zum Kombinationsmedium. Damit stellt die gesendete Soundart einen zweiten Bereich der Radiokunst eigentlich für uns mit dar. Den sekundären Bereich, den wir mit erschließen wollen, stellen Sendungen über die Radiokunst im engeren Sinne dar. Über das Radio erfolgte die Aufarbeitung ab den 1970er Jahren durch die Förderer und Protagonisten der Radiokunstszene, also insbesondere hier im Bereich der Literatur, wie zum Beispiel Klaus Schöning, Klaus Rahm, Helmut Heißenbüttel zum Beispiel oder auch der Musik wie Hans Otte zum Beispiel in Bremen. Die Sendungen über Radiokunst und Soundart aus dieser Zeit spiegeln in besonderer Weise die Atmosphäre und Authentizität der Werke der 1960er und 1970er Jahre wider. Das Problem der Radiokunst ist aber ihre eingeschränkte Zugänglichkeit. Jede umfassende Erschließung und Aufarbeitung und Erforschung, Vermittlung und Präsentation fast unmöglich macht. Es ist nur im großen Aufwand möglich, sich Radiokunstsendungen in den nicht öffentlichen Archiven der öffentlich-rechtlichen Sender anzuhören. Noch komplizierter kann es zum Teil werden, sich die sich von den Künstlern autonom produzierten Sendungen anhören zu wollen. Dabei gehe ich jetzt so ein bisschen auch von der Situation in Deutschland aus, weil ein großer Teil der Radiokunst entstand im Kontext der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, in Deutschland sogar eigentlich überwiegend. Die allgemeine Aufgabe der Archive der Rundfunkanstalten, zum Beispiel in Deutschland, liegt in der Sammlung von Mitschnitten und Studioaufnahmen der eigenen Programme und der Archivierung zum Zwecke einer späteren Wiederverwendung für neue Produktionen, zur Wiedergabe und Wiederholung für andere, also für zur Wiederholung und Weitergabe an andere Sendeanstalten. Eine breite Veröffentlichung würde dabei die Basis ihrer eigenen Arbeiten konterkarieren. Das heißt, die Redakteure sind zum Teil auch gar nicht daran interessiert, dass dieses Material permanent und überall zugänglich ist. Über die Jahre haben alle Sendeanstalten ihr Tonmaterial als Vermögen begriffen und Tochtergesellschaften zur Vermarktung gegründet, die einzelnen Werke als Audio-CD, früher auch als Kassette, herausgegeben, um zum Teil für 50 bis 300 Euro Mitschnitte zur privaten Nutzung ermöglicht. Im gleichen Rahmen ist es dann auch möglich, Ausschnitte oder Sendungen in öffentliche Ausstellungen zu integrieren. Dabei, was im Laufe der Jahre dann passiert ist, dass Rationalisierungen, Umstrukturierungen innerhalb der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, verknappte Raumsituationen, nicht mehr vorhandene bzw. funktionsfähige Abspielgeräte sowie schwindendes Interesse durch Generationswechsel führten und führen noch immer dazu, dass insbesondere alte Tonaufnahmen oder Bänder verfallen, verschwinden oder entsorgt werden. Das Interesse der Sendeanstalten liegt auf ständig wieder verwertbarem Material. Und dazu zählen gerade diese künstlerischen Produktionen zum größten Teil leider nicht. Diese werden häufig, es ist ja auch ein bisschen verallgemeinert, was ich sage, gerade mal zum 80. Geburtstag eines Künstlers wiedergesendet, wenn dann überhaupt. Wenn man einfach mal die Rezeption sieht, Franz Mohn ist im letzten Jahr 80 geworden, die Reaktion darauf in den öffentlichen Sendern war sehr gering. Hier liegt auch das große Missverständnis seitens der Rundfunkanstalten. Denn Radiokunst liegt nur in auditiver Form vor. Sie ist Sendung und Kunstwerk zugleich. Und damit geht es hier auch um die Nichtzugänglichkeit von Kunst, um die Nichtzugänglichkeit von künstlerischer Produktion. Die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten sind aber in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite unterschlagen sie der Öffentlichkeit den ihr zustehenden Zugang zum Kulturgut. Sie blockieren indirekt Wissenschaft und Forschung und daran ändern auch die Weitergabe von Sendungen gegen Mitschnitt und Lizenzgebühren nichts, denn die finanziellen Mittel sind in dem benötigten Umfang seitens der Forschenden bzw. der universitären Einrichtungen nicht aufzubringen. Auf der anderen Seite sind die Sendeanstalten gezwungen, Einnahmen zu machen, auf alte Sendungen zurückzugreifen, auf die unterschiedlichen Urheber- und Lizenzrechte, also diese zu berücksichtigen. So gibt es bis jetzt im Moment weder in Deutschland, in Österreich oder in ganz Europa einen Raum, an dem Radiokunst für Studierende, Wissenschaftler sowie Künstler umfassend recherchierbar und jederzeit öffentlich zugänglich wäre. Gerade im deutschsprachigen Raum fanden seit den 1960er Jahren aber entscheidende Entwicklungen statt, die die Radiokunst in Europa begründet und auch etabliert haben. Die Nichtzugänglichkeit führte dazu, dass zum Beispiel die kunstwissenschaftliche Forschung die radiophonen Kunstwerke weitgehend ausgeklammert hat. Dieses trifft ansatzweise auch in den Literaturwissenschaften und in anderen Disziplinen zu. Selbst den Künstlern stehen ihre Werke häufig nicht zur Verfügung. So gelangen diese künstlerischen Produktionen auch nur sehr begrenzt ins öffentliche Bewusstsein, zu dem sie meistens nachts zwischen 23 und 1 Uhr gesendet wurden, was gerade in den 60er Jahren oder auch später dann eine Rolle spielte. Radiophone Kunstwerke sind so im traditionellen, allgemeinen Bewusstsein so gut wie nicht vorhanden. Sie sind weder in der Kunsterziehung und Vermittlung noch in der Museumspädagogik anzutreffen. Das bedeutet letztendlich, wenn man auf einer breiteren Ebene schaut, ist ein Teil des künstlerischen Kulturgutes gesellschaftlich weitgehend nicht existent, dann nicht bekannt, um es einmal zugespitzt zu formulieren. Da die Rundfunkanstalten die Bereitstellung nicht leisten können, haben das Studienzentrum für Künstlerpublikation und der Forschungsverbund die Initiative ergriffen und ein Forschungsprojekt zur Radiokunst entwickelt. In diesem Kontext wird ein Archiv zur Radiokunst aufgebaut und im Studienzentrum angesiedelt. Das heißt, es wird dann im Museum für jeden öffentlich zugänglich und man kann jeden Tag kommen, um sich diese Werke dort anhören zu können. Es soll eine zentrale Anlaufstelle geschaffen werden, die die Radiokunst in ihrem gesamten Kontext ihrer Geschichte und ihrer Entwicklung darstellt und dokumentiert, einen akustischen und auch visuellen Überblick vermittelt und sie öffentlich zugänglich und recherchierbar macht. Das Archiv entsteht in Kooperation mit den Rundfunkanstalten. Die Sendungen werden als Leihgabe von den Rundfunkanstalten im Museum für das Archiv zur Verfügung gestellt. Daraus leiten sich aber für das Museum keinerlei Rechte ab. Es enthält vertraglich einzig die Rechte, die Sendungen auf einem Server zu speichern, zu registrieren und Besuchern, Künstlern, Interessierten, Wissenschaftlern, Studierenden zum Anhören bereitzustellen. Alle anderen Rechte, das heißt Vervielfältigung, Veröffentlichung, Ausstrahlung und so weiter, verbleiben bei den Rundfunkanstalten bzw. den Urheberrechtshaltern. Das Studienzentrum nimmt in diesem Zusammenhang eine wissenschaftliche Vermittlungsfunktion ein, indem es Forschungsinhalte für Lehre, Forschung und Vermittlung bereitstellt. Das Radioarchiv basiert auf dem vorhandenen Bestand des Studienzentrums, das heißt an verlegten Schallplatten, Audio-CDs sowie weiteren Tonträgern. Dieser wird um spezielle Bestände erweitert und soll mit der Zeit möglichst alle Sendungen und Projekte der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, aber auch autonomer, freier Sender sowie Projekte und Sendungen einzelner Künstler enthalten. Für die Vorbereitung, Recherche und Durchführung bestehen dazu weltweite Kontakte und auch Kooperationen. Zur Aufarbeitung der Darstellung verengt mit dem Kunstradio hier beim ORF und mit Radio Bremen bezüglich der Sendereihe Pro Musica Nova zusammengearbeitet. Beide Sendereien werden digitalisiert und vollständig im Radiokunstarchiv vertreten sein. Das Kunstradio entwickelte sich in 20 Jahren zum wichtigsten Vertreter der Radiokunst und Pro Musica Nova bei Radio Bremen war seit 1961 die erste interdisziplinär ausgerichtete Sendereihe in Europa, wenn nicht weltweit, bei der erstmals Kompositionsaufträge an bildende Künstler vergeben wurden. Das ging so weit, dass Hans Otte einen Kompositionsauftrag an Namjoon Paik und Charlotte Murmann gab. Die Folge war, diese Sendung, oder das war fast ein Konzert, bestand darin, dass es ein vereistes Cello war. Und Charlotte Murmann hat auf dem vereisten Cello gespielt. Und das Einzige, was man hört, ist eigentlich das Tropfen des Eises, was dann auch übertragen worden ist. Entsprechend einem Findbuch werden alle Sendungen auf einem Server geladen und im Sinne einer archivischen Baumstruktur verzeichnet. Die Grobstruktur erfolgt alphabetisch nach den einzelnen Ländern und schließlich nach freien Einrichtungen und öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Die weitere Aufgliederung, das geht dann immer so weiter, geht dann so hin, bis dann alle Sendungen im Endeffekt dann erfasst worden sind. Das Ganze soll dann online gestellt werden, sodass dann auch online recherchiert werden kann, welche Sendungen zu Radiokunst hat es gegeben, zu welchem Künstler und zu welcher Zeit. Jede Sendung oder jedes Projekt wird mit einem kurzen erläuternden Text versehen. Pro Sendung werden alle relevanten Daten natürlich verzeichnet. Anschließend erfolgt eine Klassifizierung und Verschlagwortung der Sendung. Weil ich jetzt nicht weiß, wie die Zeit ist, werde ich das jetzt erstmal soweit überschlagen. Das Forschungsprojekt geht ziemlich weit darüber hinaus, Radiokunst als solche zu bestimmen, zum Thema der Kunstwissenschaft zu machen und ihrer kunsthistorischen und medientheoretischen Bedeutung zu erschließen, ist dabei eines der vorrangigen Ziele des Forschungsverbundes. Die inhaltlichen Ziele beziehen sich konkret auf die Darstellung der Bedeutung und Geschichte der Radiokunst im deutschsprachigen Raum und ihrer Verortung im internationalen Kontext, sodass auch ihre Vernetzungen und Entwicklungen und Ausprägungen deutlich werden. Wir haben dabei 5 Schwerpunkte, die wir im weitesten Sinne erarbeiten. Das eine hängt einfach mit den Sendern als solchen zusammen. Also seien es jetzt die öffentlichen, rechtlichen, die privaten, die selbstfinanzierten, die Künstlerinitiativen oder die Streams über Internetradio. Also es geht dann um Fragen, wie waren die Produktionsbedingungen, wie gestaltet sich die Rundfunksituation in einzelnen Ländern, wie wirken sich politische Situationen aus, also aus den Medien heraus, Zensur, Produktions- oder Sendeverbot, all dieses hat es natürlich gegeben, Unterschiede zwischen Ost- und Westeuropa oder Europa und Amerika. Ein zweiter Schwerpunkt beschäftigt sich mit den verschiedenen, ich sage jetzt einfach mal ein bisschen platt, Ideologien hinter den Radiokunstprogrammen mit Fragen der Globalisierung, Migration, Vernetzung, Kommunikation und Information von Kunst. Der dritte Schwerpunkt, ein kunsthistorischer, bezieht sich auf die Untersuchung künstlerischer Konzepte in Bezug auf ihre gesellschaftlichen und soziokulturellen Bedingungen sowie auf ihre Interdisziplinarität. Auch natürlich, was gerade schon angesprochen worden ist, ich sage jetzt mal einfach Radiokunst am Scheideweg? Oder welche Bedeutung kommt der Radiokunst bei der schleichenden Verschmelzung von Radio, Fernsehen, Mobiltelefon, Computer, Internet, DVD und USB zu? Ich könnte das jetzt alles noch weiter ausführen, aber ich denke, ich habe jetzt einfach auch schon indirekt gekürzt. Methodisch und theoretisch basiert das Forschungsprojekt auf der Feldforschung, den Ausführungen Pierre Bourdieus zum literarischen Feld und den Darlegungen zur Multitude bei Paul Virno oder aber auch der Reflexion über das Archiv in Verbindung mit verschiedenen Archivtheorien, so bei Wolfgang Ernst. Das ganze Projekt wird dann auch mit einer Internetplattform verbunden und anschließend im Zusammenhang einer Ausstellung präsentiert. Und in dieser Ausstellung wird dann auch das Archiv vollständig zugänglich gemacht.
Halt, halt! Stopp! Aus! Menschenskind, wie sterben Sie dann? Die Leute lachen sich doch tot!
Der Kaffee-Regisseur.
Also ist das die größte
Frage. Der Kaffee-Regisseur.
Halt, stopp! Aus! Ich glaube, wir sollten erst mal einen Tasse Kaffee trinken. Stopp! Aus! Menschenskind, wie sterben Sie dann? Die Leute lachen sich doch tot!
Der Kaffee-Regisseur.
Also ist das die größte
Frage. Der Kaffee-Regisseur.
Halt! Stopp! Aus! Ich glaube, wir sollten erst mal einen Tasse Kaffee trinken. Stopp! Aus! Menschenskind, wie sterben Sie dann? Die Leute lachen sich doch tot!
Der Kaffee-Regisseur.
Also ist das die größte
Frage. Der Kaffee-Regisseur.
Halt! Stopp! Aus! Ich glaube, wir sollten erst mal einen Tasse Kaffee trinken. Stopp! Aus! Menschenskind, wie sterben Sie dann? Die Leute lachen sich doch tot!
Der Kaffee-Regisseur.
Also ist das die größte
Frage. Der Kaffee-Regisseur.
Halt! Stopp! Aus! Ich glaube, wir sollten erst mal einen Tasse Kaffee trinken. Aus! Menschenskind, wie sterben Sie dann? Die Leute lachen sich doch tot!
Der Kaffee-Regisseur.
Also ist das die größte
Frage. Der Kaffee-Regisseur.
Halt! Stopp! Aus! Ich glaube, wir sollten erst mal einen Tasse Kaffee trinken. Stopp! Aus! Menschenskind, wie sterben Sie dann? Die Leute lachen sich doch tot!
Der Kaffee-Regisseur.
Also ist das die größte
Frage. Der Kaffee-Regisseur.
Halt! Stopp! Aus! Ich glaube, wir sollten erst mal einen Tasse Kaffee trinken. Stopp! Aus! Menschenskind, wie sterben Sie dann? Die Leute lachen sich doch tot!
Der Kaffee-Regisseur.
Also ist das die größte
Frage. Der Kaffee-Regisseur.
Halt! Stopp! Aus! Ich glaube, wir sollten erst mal einen Tasse Kaffee trinken. Stopp! Aus! Menschenskind, wie sterben Sie dann? Die Leute lachen sich doch tot!
Der Kaffee-Regisseur.
Also ist das die größte
Frage. Der Kaffee-Regisseur.
Halt! Stopp! Aus! Ich glaube, wir sollten erst mal einen Tasse Kaffee trinken. Stopp! Aus! Menschenskind, wie sterben Sie dann? Die Leute lachen sich doch tot!
Der Kaffee-Regisseur.
Also ist das die größte
Frage. Der Kaffee-Regisseur.
Halt! Stopp! Aus! Ich glaube, wir sollten erst mal einen Tasse Kaffee trinken.